Hallo Sebastian.
Hi Michael.
Und damit willkommen wieder zu einer unserer berühmt-berüchtigten Talk-Folgen, nämlich Folgen, die gar kein Thema brauchen, also beziehungsweise kein spezielles Thema, weil wir einfach so viele Themen haben und wissen, dass wir wahrscheinlich gar nicht mit all denen durchkommen werden, aber wir chillen einfach, wir labern einfach, wir trinken Kaffee, wir essen Kuchen dabei. Das ist eine unserer berühmt-berüchtigten Talk-Folgen. Sehr cool, dass du da bist,
das Sebastian. Das Leben
ist das Thema. Diese Folge ist das Leben und das Leben ist diese Folge. Genau so ist es. Ha, ja, boah, genau. viel zu philosophisch in der ersten Minute, aber gut. Ach ja, ich habe wirklich nur Wasser vor mir stehen, weil alle Süßgetränke trinke ich gar nicht mehr. Kaffee trinke ich, darf ich nur dreimal pro Tag trinken, damit ich nicht drüber bin. Was hast du vor dir stehen?
Ich habe einen Kaffee tatsächlich hier. Wir haben ja jetzt, um so ein bisschen die vierte Wand zu brechen, haben wir ja gerade eben noch eine Fallout-Serien-Deep-Dive-Folge aufgenommen, die man auf Steady hören kann. Und da habe ich mir so ein quasi so ein Fallout-Merchandise-Kaffee, den mir Bethesda in so einem Paket geschickt hat, gemacht. Und da habe ich noch ein bisschen was übrig, den habe ich mir jetzt nochmal eingeschenkt für die Folge jetzt. Aber tatsächlich merke ich auch, dass ich in letzter Zeit wieder viel zu viel Koffein getrunken habe. Und das Teuflische an Koffein ist ja, dass man müde wird. Also man wird so, der Grundmüdigkeitspegel wird höher, weil man quasi chemisch die Müdigkeit unterdrückt, sagt der Körper, ey, wir müssen noch mehr Müdigkeit reinhauen, dreh den Müdigkeitsregler auf 11 und dann muss man immer mehr Koffein trinken, um gegen die Müdigkeit anzukämpfen und ich merke, dass ich jetzt wieder runterfahren muss, das Wochenende wird wieder entkoffeiniert und vielleicht ein bisschen länger. Aber die Arbeitstage jetzt heute und morgen muss ich mich nochmal mit Koffein über Wasser halten.
Das klingt, wenn du das so beschreibst, als eine Schlacht, denke ich mir, möchtest du daraus jetzt eine Pentalogie machen, eine Trilogie?
Die Koffeinkriege.
Die Koffeinkriege. Begonnen haben die Koffeinkriege. Fantastisch. Aber ja, ne, Leute, wir sind ja zu ein paar Prozentpünktchen, sind wir auch vielleicht ein bisschen pädagogisch und wollen auch, dass ihr auf euch aufpasst. Deswegen trinkt nicht zu viel Kaffee, esst nicht zu viel Kuchen, ne, aber hört auch die guten Podcasts, nämlich unseren.
Also beim Kuchen kann ich mich nicht anschließen, aber ansonsten. Okay. Zu viel Kuchen, das passt für mich.
Geht das?
Zu viel und Kuchen in einem Satz?
Echt nicht? Nee. Ja, ich weiß auch nicht. Also es hat sich auch ein bisschen falsch angefühlt, das zu sagen. Ich möchte es auch zugeben. Aber ich bin sehr gespannt, ob du bis zur Besprechung von Folge 8 der Fallout-Serie, ob du bis dahin noch genügend Kaffee hast, wenn das so quasi dein Mantra-Kaffee ist oder dein Mantra-Getränk während des Besprechens.
Nee, wahrscheinlich muss ich da wechseln. Ich habe ungefähr, es ist so witzig, ich habe jetzt für Landsquid Bird Rider schon über ein Jahr, glaube ich, mittlerweile, werde ich quasi von Holy gesponsert und ich krieg halt auch immer die neuen Geschmacksrichtungen und so weiter und weder ich noch Marilyn trinken besonders viel Energy Drink, schon mal, aber nicht sehr viel. Wir haben wirklich einfach einen kompletten Küchenschrank voller Holy Energy Drinks. Also wenn ich Koffein brauche, das wird mir nicht ausgehen.
Sind das so deine Stimpacks in der Gegenwart?
Genau, okay. Genau.
Es ist ja thementechnisch, es überschlägt sich ja gerade in der Gaming-Welt. Du hattest ja auch jetzt mich drauf angesprochen, du hast ja besonders als Helldivers-Fan hast du ja gerade so eine kleine Schlacht mit Sony gehabt. Mich hat noch mal viel mehr schockiert, dass Microsoft jetzt 4 Studios geschlossen hat, darunter einmal Tango Works und Arcane Austin, was ich heftig finde. Also ich will es irgendwie gar nicht mehr kommentieren, wenn irgendwas geschlossen wird, weil es halt einfach gerade Alltag ist. Aber ich sag dir, irgendwann mal werden wir wahrscheinlich nur noch 3 Studios haben. Das ist dann wahrscheinlich Sony, die mit Ubisoft und Rockstar gemerged haben. Dann gibt's noch Microsoft und Nintendo. Und das sind dann die 3 einzigen Studios, die sich noch leisten können, Spiele zu produzieren.
Ja, und zum Glück einen florierenden Indie-Bereich.
Genau.
Den gibt's ja auch
genau.
Noch.
Das sind dann die Rebellen. Das sind dann die Rebellen, genau.
Genau, wo meistens die coolsten Ideen herkommen. Also wenn es um Innovation geht, dann gibt es tatsächlich irgendwie gefühlt nur Nintendo und den Indie-Bereich. Wenn man so Richtung EA und Ubisoft guckt, ist ja wirklich nichts mehr an Ideen oder sowas. Und alles, was irgendwie mal was Neues versucht, wird sofort geschlossen. Das ist so eine Entwicklung, die merkt man aber überall. Das ist auch auf Netflix ganz schlimm zurzeit, überhaupt bei den Streaming-Services. Da war ja mal so ein bisschen die Idee, dass man sagt, hier guck mal, wir haben so ein breit gefächertes Portfolio, dass für jeden was dabei ist und das hat quasi den Vorteil, dass wir eben auch kleinere Nischen bedienen können, weil wir sind so divers und total toll. Und mittlerweile ist es auch so, dass, also gerade auf Netflix, alles was gut ist, wird nach einer Serie abgesetzt, weil es nicht genug Zahlen macht und alles was irgendwie so belangloser, weichgewaschener Scheiß ist, das geht in die 20. Staffel und man kann sich nicht mehr drauf verlassen, was wird jetzt fortgesetzt und was nicht und wen interessiert's noch. Und ich habe das Gefühl bei Microsoft, beim Game Pass, der so ein bisschen das Netflix der Gaming-Welt sein wollte, tendieren wir jetzt nach den aktuellen Schließungen so ein bisschen in die Richtung auch, dass gesagt wird, naja, diese ganzen kleinen Studios mit ihren komischen Spielchen da, die brauchen wir alle nicht. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Big Stuff, die großen Marken, ne? Darum geht's eigentlich. Und das ist halt meiner Meinung nach eine komplett bescheuerte und fehlgeleitete Entwicklung, die bestimmt markttechnisch sehr viel Sinn macht, aber Kreativität und irgendwie Wert, kulturellen Wert halt einfach komplett untergräbt.
Aber das, ich verstehe es halt irgendwie nicht, ne? Also Spiele werden immer teurer, man ist nicht bereit, die Spiele zu verkleinern, man ist nicht bereit, mit einem kleineren Team Spiele zu machen, ergo sind die Spiele so teuer, wie sie nur sein können, aber dann sollen sie bitte das Sechsfache davon wieder einfahren. Das weiß doch irgendwie, jede Person weiß doch, dass das keinen Sinn macht. Und jetzt hat jedes Studio gefühlt nur noch einen einzigen Versuch, das Spiel muss laufen und wenn es dann nicht läuft, wird es geschlossen. Wir können auch schon davon ausgehen, es wird es wahrscheinlich für Rocksteady jetzt gewesen sein, nach Suicide Squad. Und wir wussten auch nach Red Fail von Arkane Austin, das wird es auch wahrscheinlich gewesen sein. Was ich nicht verstehe, High Rush Party, oder High Rush heißt es, von Tango, dieses Musikspiel, was ja tatsächlich vor einem Jahr noch als Hit gepriesen worden ist, gut, und Hit ist sehr relativ, das sozusagen, aber die haben ja noch nicht mal ein schlechtes Spiel gemacht und trotzdem werden sie geschlossen. Ich verstehe es nicht. Also ich werde nicht mehr überrascht sein. Und wenn auch nach Hellblade, Ninja Theory jetzt nach Hellblade auch dicht gemacht wird, jeder darf noch ein Spiel produzieren und dann wirst du sowieso wegrationalisiert.
Das ist genau der Punkt. Man hat jetzt auch, also mir geht's zumindest so, man hat jetzt auch kein Vertrauen mehr. Jetzt kann alles kaputt gehen, ne? Ganz egal. Man muss sich darauf einstellen, dass jetzt von jeder Person die persönliche Lieblingsserie für immer eingestellt wird. Jetzt macht Microsoft gerade die gleiche Entwicklung, die wir eben schon sehr gut von großen Publishern wie EA und so weiter kennen. Alles, was cool ist, wird in den Keller gepackt und nie wieder ausgegraben, während irgendwelche großen Marken verramscht werden. Das ist meine Prognose jetzt auch für den Game Pass und für Xbox.
Was mich halt persönlich hart trifft, weil im Januar tatsächlich ja auch das Deus Ex-Spiel gecancelt wurde, was sich jetzt schon seit 2 Jahren in Entwicklung befand. Und ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich mit dem Synchronsprecher von Adam Jensen aus Deus Ex gesprochen. Und er meinte, er ist nicht mal angerufen worden, er ist nicht kontaktiert worden. Das heißt, das nächste Deus Ex wäre schon definitiv kein Spiel mit Adam Jensen, also mit dem Held aus den anderen beiden Teilen geworden. Und ich bekomme kein Deus Ex-Spiel mehr. Ich kann da jetzt noch einen Report zu schreiben. Ich kann jetzt da noch gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie ein bisschen Material dazu kriegen. Aber persönlich für mich, nö. Also ich freue mich noch auf Judas, auf den geistigen Nachfolger von Bioshock. Aber es wird immer dünner, die Linie wird immer dünner. Und dieses Jahr persönlich freue ich mich auf Frostpunk 2. Und wenn ich das nächste Mal wieder höre, dass irgendein Studio geschlossen hat, werde ich denken, Frostpunk 2. Und wenn irgendwas anderes kommt, Frostpunk 2. Frostpunk 2, du bist mein Spiel des Jahres jetzt schon.
Um Tango Game Studios tut's mir auch wirklich persönlich besonders leid, weil das Studio mochte ich wirklich gerne. Hi-Fi Rush hast du ja schon gesagt, das war so ein echten Erfolg von denen, würde man meinen, ne?
Haben sie auch vor einem Jahr so bewertet. Aber ich kann mir vorstellen, genau, dass Indie-Erfolg ist was anderes als das, was die auf ihrem Zettel stehen wollen.
Ne? Ja, bestimmt. Das hat ja überhaupt keine 200 Milliarden eingespielt. Na dann, aber mal weg damit. Keine Ahnung, sehr komisch. Das war tatsächlich gar nicht jetzt mein Spiel. Das hat mir nicht besonders viel gegeben.
Nö,
das war
auch nicht
so ein Rhythmus Devil May Cry so ein bisschen, ne? Das ist nicht unbedingt mein Genre, aber cooler Style und ich fand auch den Humor gut. Ich habe schon reingespielt, aber war sehr beliebt, sehr erfolgreich, was man so mitbekommen hat. Davor haben sie halt Ghostwire Tokyo gemacht, ne? Das war halt so ein Spiel. Ich habe das tatsächlich gern gespielt, aber man muss objektiv schon sagen, dass es echt nicht gut war. Aber besonders schade ist es halt natürlich um Dingsy.
Evil Within.
The Evil Within, von dem wir jetzt ziemlich sicher nie einen dritten Teil sehen werden. Auch das nicht meine Lieblingsreihe, ne? Aber trotzdem gut und ich mochte sie gerne. Sowohl den ersten als auch den zweiten Teil. Ich fand beide schön. Und da finde ich es wirklich schade drum, dass wir da wahrscheinlich nie einen dritten sehen werden. Das macht mich traurig.
Bei Dead Space haben wir zumindest einen dritten bekommen und noch ein paar Ideen für einen vierten. Müsste man jetzt mal nachgucken, ob sie vielleicht noch Ideen für Evil Within 3 gehabt haben. Aber auch hier hast du gesehen, die sind dem Mainstreamisierung zum Opfer gefallen. Die haben als gutes Horrorspiel angefangen. Teil 2 war dann wieder super komisch verwässert. Und 3 wäre wahrscheinlich genauso super schlimm geworden. Das wäre wahrscheinlich vielleicht Resident Evil 3 Remake geworden oder sowas ähnliches. Ich finde es halt nur schade, weil damit bleibt horrortechnisch wirklich nur noch eine Marke übrig, Resident Evil. Und ich bin gespannt, wie sich jetzt Konami mit ihren mehreren Silent Hill Sachen dagegen wehren wollen.
Ja, Dead Space 2 Remake wurde ja auch schon verneint. EA hat gesagt, nee, der erste hat sich nicht gut genug verkauft, da machen wir kein zweites Remake mehr.
Die zu Deutsch, entwickel heute keine Horrorspiele mehr, es ist nicht Mainstream-tauglich, ergo wird das niemand kaufen. Das ist das gleiche mit Alan Wake 2, was jetzt auch bekannt gegeben worden ist, das hat sich auch nicht so heftig verkauft. Ja. Sie haben die Produktionskosten wieder drin, aber das heißt nicht, dass das ein Erfolg war. Und das finde ich immer so ein bisschen zynisch oder komisch, wenn das Teil dann von Kritik überschlagen wird, dann zum Release, oh mein Gott, es ist ja so intellektuell und so brillant und so gut, während wir das natürlich gameplay-technisch auch kritisiert haben, dass es manchmal oft nicht weiß, wo es eigentlich hin will, dann ist es doch echt auch keine Überraschung. Ich wusste, dass wir das hören bekommen werden. Es wird auch einfach nicht gespielt. Ich bin überfragt, war Death Stranding jetzt eigentlich zahlentechnisch ein Erfolg oder nicht? Aber er darf anscheinend ein zweites Spiel machen. Aber du kannst mir auch nicht erzählen, dass Death Stranding sich besser verkauft hat als Alan Wake 2. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Also ich kenne jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich habe noch im Hinterkopf, dass sich Days Gone besser verkauft hat als Death Stranding und dass deswegen auch viele so ein bisschen fragend drauf geguckt haben, dass Sony gesagt hat, nee, in Days Gone machen wir nicht mehr, aber in Death Stranding 2. Aber Sony hat tatsächlich noch, das muss man denen echt auch zugute halten, so ein bisschen diesen Prestige am Leben halten Charakter. Die gucken tatsächlich bei ihren eigenen Marken oft nicht so sehr auf Zahlen, sondern da geht's auch wirklich um so kulturellen Stellenwert. Die wollen, glaube ich, so ein bisschen auch das Ansehen haben, dass die wirklich erwachsene Spiele machen, unter Anführungsstrichen. Deswegen glaube ich, dass die dann Marken, die als wertvoll empfinden, auch mit schlechteren Verkaufszahlen nicht gleich absägen, wie das andere Firmen machen.
Ich wäre dieses Jahr echt fast Microsoft-Fan geworden, aber Microsoft wollte das offenbar nicht. Ja, nee, aber das Lustige ist, nämlich Ghost of Tsushima und Days Gone haben sich ja beide gleich gut verkauft mit etwa 4 Millionen Verkäufen, aber die Begründung war letztendlich, Ghost of Tsushima wird definitiv noch weiter betrieben, weil da ist man nicht davon ausgegangen, dass es sich so gut verkauft. Da ist man überrascht gewesen bei Days Gone, weil es halt eine Survival-Postapokalypse war, da hätte man sich mehr erhofft. Und aufgrund dieses Erwartungslevels hat man dann diese Entscheidung gefällt. Weshalb ja dieser Days Gone-Entwickler, der sehr ausfällig auf Twitter geworden ist.
Ja, oh sehr, mein Gott. Sehr komisch
alles. Ich bin wieder Sony-Fan. Okay, super weirder Take, aber ich habe kein Vertrauen in Microsoft und die wirkten ja so cool mit Activision, wo wir sagten, oh mein Gott, die haben jetzt so viele Studios und die haben jetzt Obsidian und so. Ich erhoffe mir da nicht viel von. Wir werden wahrscheinlich nicht Fallout New Vegas 2 kriegen, sondern Obsidian darf dann Bethesda für Fallout 5 helfen. Und ich habe Panik davor, ehrlich gesagt, was dabei rauskommt.
Ich muss auch sagen, dass für mich eigentlich immer ein großes Fragezeichen war, wie Sony diese aktuelle Konsolengeneration für sich entscheiden kann, weil ich bin weder Sony noch Microsoft Fan, ich bin kein Fan von einer großen Firma überhaupt, aber für mich war objektiv gesehen eigentlich ziemlich klar, dass Microsoft mit dem Game Pass das absolut bessere Angebot und Konzept hat als Sony. Das war für mich eigentlich ziemlich klar. Auch wenn Sony schon einige Prestige-Projekte eben hat, wie The Last of Us 2 und sowas, ne? Die sind qualitativ auf einem Niveau gewesen, gerade so von der Inszenierung her, wo kein Spiel von Microsoft rankommt in den letzten Jahren. Aber trotzdem war für mich definitiv Microsoft da, hatte das sinnvollere Konzept, das bessere und auch nutzerfreundlichere Konzept. Aber jetzt haben sie wirklich so richtig hart verschissen. Also ich habe auch kein Vertrauen mehr in Microsoft, in Game Pass, in irgendwas. Das war jetzt wahrscheinlich erst der Anfang. Und ab jetzt geht's nur noch steil bergab. Und ich muss sagen, die hauseigenen Spiele von Microsoft, die waren in den letzten Jahren alle nicht so toll. Also von da ab jetzt nochmal bergab gehen, eieiei, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, das ist auch so ein bisschen deprimierend, ne, weil ich finde ab jetzt, ne, so wenn Leute gekündigt werden, ist das super traurig und auch super unnötig. Und wir hatten jetzt zum Beispiel über die anderen beiden Studios nicht gesprochen. Alpha Dogs ist zum Beispiel eins darunter. Wenn das der richtige Name ist, einen Moment, ich will dich richtig aussprechen, genau, ja, Alpha Dog Studios, genau. Und das ist zum Beispiel ein Mobile-Studio und jetzt würden Leute sagen, hä, das ist jetzt gar nicht so traurig. Es ist ehrlich gesagt immer traurig, wenn Leuten gekündigt wird. Das hat uns irgendwie, das haben wir letztes Jahr auch noch gehört, es kamen aber geile Spiele raus. Ich finde nur, jetzt sollte man es irgendwie, man spürt es noch deutlicher, wenn man weiß, jetzt abseits von Entlassungen werden auch Studios dicht gemacht, das heißt, es werden auch keine Spiele von diesen Identitäten kommen. Gut, die Lizenz für Evil Within haben sie immer noch. Ich gehe noch nicht davon aus, dass sie nochmal Evil Within machen werden. Und dann wird der Spielemarkt deutlich kleiner. Und ich weiß nicht, ob das für Leute wirklich relevant ist. Weißt du, wenn unsere Nischenspiele nicht weiter befeuert werden, solange Call of Duty noch immer existiert. Ich glaube, es wäre eine krassere Meldung, wenn sagt, es wird ab morgen kein neues Call of Duty mehr geben.
Ja, keine Ahnung. Es ist halt wirklich schade um die Vielfalt und eine problematische Entwicklung, finde ich. Weil ich halt auch wirklich, das habe ich mir schon bei Ubisoft immer gedacht und bei EA schon immer gedacht, ich verstehe halt nicht, was das Problem ist, wenn man halt irgendwelche kleineren Projekte greenlightet, die vielleicht so ein bisschen sich selbst tragen oder ein bisschen Gewinn einspielen. Man sollte meinen, das reicht doch, es ist doch wurscht, ne? Man kann damit vielleicht ein bisschen Goodwill wenigstens farmen, aber da ist halt die Gewinnoptimierung wichtiger. Da ist halt wichtiger, dass dann die Ressourcen benutzt werden, um irgendwelche großen Projekte zu beschleunigen. Und das ist halt einfach nicht cool. Dabei habe ich ja wirklich noch letzten Monat gedacht, dass Sony dieses Jahr die Krone für den beschissensten Publisher-Konsolenhersteller für sich beanspruchend, bevor dann Microsoft jetzt eben so brachial reingekrätscht ist.
Hold my beer, das kriege ich auch hin. Ja, genau. Den Preis will ich haben, ja.
Weil Sony hat ja auch sich nochmal einen ordentlichen Shitstorm eingeheimst. Weil ja eben Helldivers 2, ein von Sony gepublishedes Spiel von Arrowhead, gerade so ein bisschen der Multiplayer-Shit ist. Das ist gerade sowohl auf Steam als auch auf der PlayStation sehr erfolgreich und dominiert die Steam-Charts auch schon ewig lange und war sehr beliebt auf dem PC und ist es, würde ich sagen, immer noch. Aber plötzlich ist Sony eingefallen, dass man mit User-Daten doch ganz gut handeln kann eigentlich. Und deswegen haben die gesagt, wisst ihr was, ihr könnt das am PC weiterspielen, ihr müsst jetzt aber ein PSN-Konto machen und das verknüpfen. Und das hat schon mal sehr viele Leute gestört. Das war schon mal so ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, das finden wir jetzt nicht so cool. Also ich habe sowieso auf der PlayStation gespielt, mir war es von dem her eigentlich relativ egal. Aber als dann klar wurde, dass es sehr viele Länder gibt, wie die Ukraine, wie China, wie 120 Länder auf dem ganzen Planeten, bei denen kann man gar kein PSN machen. Das geht überhaupt nicht. Und die Leute haben dieses Spiel gekauft und konnten das jetzt ein paar Monate spielen. Und jetzt sagt Sony plötzlich, ach, ihr könnt das jetzt übrigens nicht mehr spielen, ne? Das geht jetzt nicht mehr. Das war halt dann echt so der Sargnagel so ein bisschen für diese Diskussion, wo man am Anfang vielleicht als Außenstehender noch gesagt hat, na ja, liebe PC-User, macht euch halt so ein scheiß PSN-Profil, es haben eh schon alle großen Firmen eure Daten, ist doch auch schon wurscht. Das war dann so der Punkt, wo man gesagt hat, holy shit, Sony nimmt jetzt den Leuten schon nach wenigen Monaten ihre digitale Software weg einfach, ne? Das ist genau dieses Problem, über das ja schon oft gesprochen wird, dass man Spiele nicht mehr wirklich besitzt und kein Zugriffsrecht hat. Und hier hat halt Sony jetzt wirklich hardcore eingegriffen. Und ja, das hat vielen nicht gepasst. Und dann wurde wirklich aus Solidarität quasi, haben dann sehr viele das Spiel refunded und haben das Spiel gereview-bombt und das wurde auf Steam wirklich innerhalb von wenigen Tagen in den Keller gevotet und da gab es einen riesen Aufschrei in der Community. Und tatsächlich hat die Community letztendlich gewonnen. Die Verknüpfung mit dem PSN-Profil ist nicht mehr notwendig auf dem PC. Sony hat das zurückgezogen und sich dafür entschuldigt. Soviel ich weiß, ist das Spiel aktuell immer noch nicht in den Sony hat ja dann sogar den Verkauf in den Ländern, wo man kein Profil machen kann, gestoppt. Ich glaube, das haben sie immer noch nicht rückgängig gemacht, aber ansonsten sind sie wieder zurückgerudert. Und das fand ich halt auch deswegen so witzig und interessant, weil Helldivers 2 ist ja so ein Spiel, das ist super interessant. Da müssen wir definitiv mal eine ausführliche Folge dazu machen, weil das wirklich sehr unique ist. Das wird im Grunde so ein bisschen gespielt wie ein Pen-and-Paper-RPG mit Millionen von SpielerInnen, die da teilnehmen. Und es gibt quasi immer so diese großen Aufgaben, die der Spielleiter Joel einem gibt, der Community gibt. Und die Community kann dann relativ frei diese Aufgaben erfüllen und muss sich selber koordinieren und so weiter. Und diese Community wurde über Monate hinweg darauf trainiert, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Und das haben sie jetzt aus dem Spiel heraus auch gegen Sony angewendet und haben wirklich Angriffe auf Sony koordiniert, Review-Bombing und eben auch schlechte Bewertungen über Steam hinaus und Mails und so weiter und so fort. Das wurde auf Reddit alles koordiniert. Da hat die Community wirklich genau das, was sie im Spiel gelernt hat, dann auch übertragen in die echte Welt. Das fand ich sehr lustig. Als ich habe das eher außenstehend betrachtet, weißt du. Ich spiele das Spiel immer noch sehr gerne und würde sagen, ich bin da ein kleiner Fan davon. Aber das habe ich eher als Beobachter wahrgenommen und fand das alles super spannend und lustig und so. Ja.
Für die Demokratie, ne?
Ja, genau.
Aber es ist tatsächlich mal interessant. Gut, es ist es ist was anderes, nur eine Verknüpfung wegzulassen, beziehungsweise dann ein Studio wieder zu retten. Ich glaube, egal wie sehr wir uns beschweren, Microsoft wird seine Studios nicht nochmal neu gründen oder zurückholen. Gleichzeitig zeigt es ja auch, wenn wir uns beschweren, können wir tatsächlich ja noch Einfluss darauf nehmen. Es zeigt ja überhaupt, es gibt Länder tatsächlich, in denen man keinen PSN-Account erstellen kann. Das wusste ich zum Beispiel, ich wusste nicht, wie krass in wie vielen Ländern das nicht möglich ist. Ich wusste, dass es in manchen Ländern nicht geht. Ich wusste nicht, dass es so viele gleichzeitig sind. Mhm. Und ich frage mich auch, wie viele solcher Spiele auf Steam gibt es, die wirklich ein PSN-Konto brauchen? Das war, glaube ich, auch ein ziemlich neuer Move. Ja, man kennt es, dass man beispielsweise, wenn du Ubisoft-Spiele kaufst, dass du einen Ubisoft-Account brauchst. Da ist auch zum Beispiel die Frage, in wie vielen Ländern kann man sich keinen Ubisoft-Account machen? Wäre vielleicht auch mal interessant, sich das anzugucken. Ich glaube nicht, dass das so streng ist. Beziehungsweise sich anzugucken, warum kann man in manchen Ländern kein PSN-Konto erstellen. Aber das ist ja auch irgendwie total weird. Warum sollte man als PCler ein PSN-Konto besitzen? Das ist das Gleiche wie, warum sollte ich als PSN-Mensch mir ein Steam-Konto machen, wenn ich nicht mal einen PC habe oder so. Oder wenn ich nicht mal eine Konsole habe. Super, 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 super weird. Nee, hat deine Community auf jeden Fall gezeigt, was man nicht mit ihr machen darf, ne? Bist du stolz darauf?
Ich fand das, also so viel globale Solidarität würde ich mir öfter wünschen, ehrlich gesagt. Und nicht nur, wenn es um Helldiver geht.
Ja. Aber das frage ich dich, wie ist das jetzt gerade rein spieltechnisch, weil es sich auch so angehört hat, als ob die SpielerInnenzahlen auch gerade rückläufig sind? Also, weil irgendwie gerade nicht so viel neuer Content kommt? Oder wie bewertest du das aktuell?
Also man merkt schon, dass dieser Vorfall seine Spuren hinterlassen hat. Die Stimmung ist in der Community, gerade auf Reddit, das habe ich auch lang verfolgt, immer noch sehr negativ. Die Reviews werden jetzt auch nur sehr langsam ins Positive umgeschrieben. Und es gibt jetzt auch noch so ein bisschen so der Aftermath, so die Nachfolgen, die gerade aufgeräumt werden. Weil jetzt ist zum Beispiel wieder der neueste Shitstorm, dass ein Community-Manager von Arrowhead gekündigt wurde, der auf dem Discord dazu aufgerufen hat, man soll das Spiel Review-bomben, weil nur so, weil Arrowhead offiziell in der Kommunikation auch keinen Bock hatte auf diese Maßgabe, die von Sony kam. Und jetzt wurde der gekündigt und jetzt wird darüber geredet, ob das damit zusammenhängt, dass Sony gesagt hat, so jemanden wollen wir aber nicht bei euch als Community Manager, ob die da ihre Hände mit im Spiel haben und so weiter, ne? Also das Thema ist innerhalb der Community noch lange nicht vorbei. Mal gucken, ob da jemals wieder so eine positive Stimmung entsteht, wie davor tatsächlich war, weil es war ja eine, ich meine, dafür, dass man im Grunde Sturmtruppen in einem faschistischen Regime spielt, war das eine sehr positive, sehr freundliche, sehr inklusive Community. Oder vielleicht auch gerade deswegen, weil diese Satire ist ja wirklich komplett over the top. Also, ja. Und das hat schon sehr viel Bad Blood jetzt hier in die Community reingebracht. Die Posts auf Reddit werden sehr viel negativer. Das Spiel wird nicht mehr so naiv teilweise abgefeiert, wie es davor der Fall war. Wobei schon immer Kritik gab wegen Balancing und so weiter. Aber das ist halt normal, ne, für so ein Service-Spiel. Das ist jetzt schon alles. Der Brunnen ist vergiftet. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt.
Der Community-Manager sollte ein Denkmal bekommen.
Ja,
oder genau. Eine eigene Mission oder ein eigenes Schiff. Das finde ich irgendwie witzig. Das gebe ich mal so einfach in die Community rein. Benennt eure Schiffe nach dieser Person. Ach ja, das ist, Gaming-technisch ist es krass, ne? Also wir haben die Pandemie überstanden, aber der Sektor krankt immer, also der Sektor krankt vor allem jetzt an richtig, richtig blöden Entscheidungen. Ich glaube auch vor allem, weil während der Pandemie dachte man sich, Menschen spielen halt viel mehr, ne? Es ist noch viel mehr Geld mit Gaming zu machen und der Markt ist halt einfach übersättigt. Aus Gründen, wie wir schon sagten, Spiele sind einfach viel zu teuer und es gibt zu wenig Menschen, die sie kaufen. Oder die Spiele sind auch viel zu günstig, auch das ist ja eine permanente Debatte. Dann ist halt die Frage auch, wird jetzt in Entwicklung bald KI eingesetzt, um halt Geld zu sparen, wovon ich mir auch nicht viel erhoffe. Das wären noch wirklich sehr, sehr spannende Zeiten. Ich weiß nicht, ob es mit 1984 mit dem Videogame Crash zu vergleichen ist, aber ja, doch, schon so ziemlich. Doch, finde ich schon.
Ja, wahrscheinlich nicht wirklich, weil damals war halt nochmal eine ganz andere Situation. Da wird halt der Markt mit so viel Müll überschwemmt, dass die Leute kein Vertrauen mehr in dieses ohnehin kleine Medium hatten. Ne?
Aber jetzt ist es zu groß geworden, weißt du, jetzt haben wir den Größenwahnsinn auf der anderen Seite. Ja.
Aber grundsätzlich ist das schon eine problematische Zeit, das finde ich auch. Es ist halt einfach gerade so ein, ja, keine Ahnung, es ist gerade so eine, ja, nicht wirklich ein Zusammenbruch, weißt du, aber es ist, keine Ahnung, also meine Forderung war schon seit Jahren und ist es immer noch, auch wenn die natürlich naiv ist und nicht realistisch, dass Spiele einfach kleiner werden müssen. Dass Spiele einfach, richtig. Weißt du, weil was haben wir denn durch die neue Konsolengeneration bekommen? So Geschichten wie Raytracing und 4K oder sowas. Wen interessiert's, wenn dadurch die Videospielentwicklung doppelt so teuer wird? Und der Effekt, den wir dadurch haben, ist kaum spürbar. Was soll der Scheiß eigentlich? Warum können wir denn nicht einfach noch mal so ein paar Jahre zurückschrauben und nicht immer on edge entwickeln und für die letzten paar Prozent an optischer Darstellung irgendwie die Kosten eskalieren lassen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum chillen wir nicht alle ein bisschen, ne?
Ja, weil es halt alles Geld kostet, ne? Und irgendwie muss jedes Spiel fortan ein Service-Game sein, das aber auch alle Genres beinhaltet, aber bloß kein Horrorspiel sein darf. Es lohnt sich ja noch nicht mal mehr Exklusivspiele zu machen, weil die schon so teuer sind, dass du dann nicht auf so eine kleine Gruppe zugreifen kannst. Du musst ja die Grenzen ausbauen. Dazu gibt es übrigens auch einen sehr tollen Talk, den Community Call, das kann ich jetzt schon mal anteasern. Der kommt jetzt nächste Woche Mittwoch, wenn ihr das hört. Da unterhalten wir uns nämlich über die Frage, hat es die PS5 überhaupt gebraucht? Und ich sage es euch jetzt schon, eigentlich nicht. Die PS5 ist eigentlich eine schlechtere PS3, weil es irgendwie die Übergangskonsole zu einer Konsole ist, die hoffentlich die PS6 mal wieder was Krasses macht. Aber außer, dass die PS5 erstens nie da war, hat sie die Ladezeiten minimiert oder fast eliminiert. Aber so richtige PS5-Spiele haben wir nicht bekommen. Also ja, ne, wo ist das Next Gen dieser Gen geblieben? Ja, Sebastian, sind wir alt und reden nur zynisch umher? Ich weiß es nicht, aber ich kann damit leben.
Ja, das gehört dazu, das ist schon in Ordnung. Nee, ich meine, ich weiß, keine Ahnung, ich bin ja auch in der Zeit aufgewachsen, wo quasi jeden Monat eine neue Grafikkarte auf den Markt kam, die alles revolutioniert hat und wo so ein Konsolensprung alle 4 Jahre stattgefunden hat und komplett nicht mehr vergleichbar war mit dem, was vorher an Technik da war. Das waren halt richtige, riesige Schritte innerhalb von wenigen Jahren. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen, wo die Weiterentwicklung so minimal ist. Auch wenn die Konsolengeneration jetzt teilweise 8 Jahre und länger dauern, sind die Schritte trotzdem so klein geworden, dass sich das alles nicht mehr wirklich nach einer großartigen Entwicklung anfühlt. Da kommen wir einfach aus anderen Zeiten. Da sind wir anderes gewöhnt. Und ja, ich finde ehrlich gesagt auch, die PS5 ist absolut unnötig. Ich meine, wenn ich mir angucke, was ich auf meiner Xbox spiele, weißt du, ich habe die Xbox Series S, die abgespeckte Version, und ich bin mit der mehr als zufrieden. Ich wüsste nicht, warum ich eine Series X bräuchte. Und ich spiele sowieso die ganze Zeit nur Xbox One Spiele. Also, keine Ahnung.
Ich habe momentan, ich weiß nicht, wie es dir geht, was du jetzt noch so abseits vom Beruf zocken kannst. Ich sehe, dass du ja sehr viel streamst. Dadurch kommst du auch wahrscheinlich am meisten dazu zu spielen. Ich spiele tatsächlich ja gerade wieder Fallout 3 durch die Fallout-Themenwoche. Ich bin gerade großer Fan von V Rising, was er jetzt tatsächlich seinen vollen Release erlebt hat und tatsächlich Controller-Support hat. Das hat mich super gestört, als es noch im Early Access war, dass man das nur mit der Tastatur bedienen konnte. Und das spielt sich mit Controller richtig gut. Nee, also ich habe gerade ein großes Herz im Privaten halt eher für vor allem ältere Spiele.
Mhm. Oder eben Indie-Spiele. Re-Rising habe ich auch relativ lange gespielt. das hat mir schon auch gefallen, ne? Ich habe da meine Burg gebaut und irgendwie dreistöckig und wunderschön dekoriert und aber es ist schon ein bisschen monoton auf Dauer, finde ich. Da hat sich wahrscheinlich auch nicht viel geändert, oder? Im Endeffekt
so ist tief es halt drin stecke ich nicht drin, aber sie haben auch noch einige Elemente hinzugefügt. Es heißt trotzdem, dass das Endgame so ein bisschen grindy sein soll. Ich kann dazu noch nicht viel sagen. Es fühlt sich jetzt aber schon viel, viel besser an als das, was ich im Early Access gespielt habe.
Okay. Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Aber im Endeffekt besteht's halt, wie viele solche Survival-Spiele aus Boss besiegen, neue Technologien bauen, Boss besiegen, neue Technologien bauen und das geht dann ewig so weiter.
Finde ich ja natürlich mit dem Vampir-Element noch mal super spannend, gerade weil du ja mit diesen Tageszeiten halt spielen musst. Ne? In der Nacht kannst du machen, was du willst, am Tag musst du halt aufpassen. Das haben wir auch mal schon mal in der Spectacular-Folge besprochen. Ich finde den Kniff, finde ich spannend, vor allem, ne, weil man eine eigene Burg bauen kann und nicht eben nur eine blöde Holzhütte, wie das in meisten Survival-Spielen ist. Ich werde dir Bescheid sagen, sobald es mich irgendwie verloren hat. Was ja. spielst du? Das würde mich jetzt mal interessieren. Du hast jetzt Alone in the Dark im Stream durchgespielt. Du spielst wahrscheinlich nebenbei noch Helldivers. Kommst du eigentlich noch dazu, dann noch was anderes zu spielen? Oder wie viele Spiele spielst du gerade eigentlich gleichzeitig?
Naja, so aktuell spiele ich tatsächlich sonst nicht besonders viel. Aber das liegt auch daran, dass aktuell einfach keine Spiele gibt, die mich jetzt großartig interessieren. Ich habe tatsächlich Dragon's Dogma 2, obwohl mir das am Anfang sehr gut gefallen hat, auch nicht mehr durchgespielt. Das hat mich irgendwie verloren, weil es irgendwie doch einfach der erste Teil nochmal in schöner und größer ist. Und da hat mir so ein bisschen die Innovation gefehlt. Das hat mich so auf halbem Weg ein bisschen verloren. Das steht so auf meiner, ne, To-Do-Liste, das will ich schon noch weiterspielen, aber gerade habe ich dann nicht mehr so den Drive. Sondern ich spiele wirklich abends immer wieder mal so eine Runde Helldiver, beziehungsweise ist aktuell mein Ritual, dass ich jeden Tag um 6:30 aufstehe und dann spiele ich eine Stunde Helldiver, dann gehe ich eine Stunde in den Garten und dann fange ich an zu arbeiten. Das ist ganz gut. Und ansonsten komme ich nicht mehr zu viel. Ich habe jetzt tatsächlich mal wieder Hokai Star Rail, so diesen, also nicht wirklich Nachfolger, aber das andere Spiel von den Genshin Impact-Machern gestartet, das rundenbasierende, und habe da mal wieder ein bisschen reingeguckt. Und manchmal spiele ich immer noch so ein bisschen, wobei auch schon lang nicht mehr jetzt wieder. Meine Fortnite-Phase ist auch schon wieder vorbei. Naja, aber gerade habe ich nicht so das große Hauptspiel, das ich spiele. Helldiver ist ein täglicher Begleiter geworden, aber sonst spiele ich wirklich nicht viel. Aber Alone in the Dark habe ich jetzt eben im Stream durchgespielt und meine Meinung hat sich da nicht großartig verändert.
Ich habe es mitbekommen. Genau,
ja, genau wie, ich bin sehr zwiegespalten, was das Spiel angeht. Es gibt viele Elemente, wie die Story, wie die Dialoge, wie das Setting, ne, das Feeling, das mag ich gerne, aber sobald ich meine Figur steuere, hasse ich das Spiel. Gerade die Kämpfe sind einfach wirklich, ich habe es auch auf leicht gestellt, damit ich die Kämpfe möglichst vermeiden kann, das hat geholfen, aber das finde ich einfach wirklich im Gameplay so schwach, das wäre als Walking Simulator ein so viel schöneres Spiel gewesen. Ja, aber was mich wirklich überrascht hat, das wusste ich nämlich überhaupt nicht, ist, dass das Spiel nicht nur so ein bisschen mit Lovecraft und Cthulhu-Mythos spielt und so kokettiert damit, sondern dass das am Schluss so richtig 100% name-droppt und wirklich im Cthulhu-Universum spielt. Weil das dann am Schluss plötzlich, also jetzt, ne, Spoiler an der Stelle, Achtung, aber dass am Schluss wirklich dann die schwarze Ziege aus den Wäldern mit den 1000 Kindern genamedroppt wird und dann kommt die auch wirklich und sieht auch so aus, wie die zumindest in dem Brettspiel auch dargestellt wird. Das hat mich dann sehr überrascht. Das war so, okay, wir tun nicht nur so, als wären wir so ein bisschen Cthulhu-Mythos, wir sind Cthulhu-Mythos. What? Fand ich schon lustig.
Also das Ende war inhaltlich großartig und fantastisch. Ich finde es interessant, dass du es auf leicht gestellt hast, weil der Bosskampf ist auf Mittel schon ordentlich schwer, einfach weil er schlecht lesbar ist und weil es auch super eng ist. Was mich wirklich an diesem Spiel gestört hat, waren manchmal so ein bisschen die zähen Rätsel. Ich komme mit dem Gameplay ganz okay klar, weil es ist nicht Resident Evil und so lange dauern sie dann halt eben auch nicht. Ich finde, es ist ein unglaubliches Atmospiel. Mit Atmo kannst du mich auf jeden Fall kriegen. Und wie gesagt, ich bin immer offen dafür, neue, also noch solche Horrormarken zu sehen und nicht eben nur den nächsten Resident Evil-Klon.
Ich find's so aus dem Cthulhu-Mythos heraus ein bisschen komisch, dass wir am Schluss einen Gott mit einer Schrotflinte erschießen. Das weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, aber es ist halt immer noch ein Videospiel, ne? Was willst du machen?
Hast du eigentlich alle, also wir hatten ja auch mal einen Interviewartikel darüber, aber jetzt zum Beispiel habe ich, nachdem ich jetzt quasi jetzt 7 Jahre später spiele ich Fallout 3 nochmal und ich spiele tatsächlich jetzt auch diese DLCs und ich muss ja sagen, Point Lookout ist ja, OMG, ist das ein fantastischer DLC. Ich finde, der hat ja auch so einen leichten Cthulhu-Vibe, zumal er ja auch so ein bisschen mit dem dem Dunwich-Building zusammenhängt, dieser ganzen Cthulhu-Sparte in Fallout. Das ist ja ein fantastischer DLC. Ich fand The Pit nicht mal so gut, aber Lookout kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Da hängt ihr echt 2 gute Tage dran. Sumpfig, mystisch, alles cool ist da. Alles ist daran cool.
Ja, den finde ich auch sehr gut. Ist, glaube ich, auch von Fallout 3 mein Lieblings-DLC. Kommt für mich nicht an die New Vegas-DLCs ran. Also ohne Witz, du musst echt unbedingt New Vegas schon allein wegen den DLCs spielen. Old World Blues ist meiner Meinung nach das Beste im Fallout-Universum überhaupt. Wirklich. Also der ist wirklich sehr großartig. Ich hatte einfach so gut geschrieben, ne?
Jeder Dialog macht
einfach echt Spaß zuzuhören.
Ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der hatte tatsächlich, weil er also so viele Spiele besitzt, ne, und so viele Spiele bekommt, hatte sich irgendwann mal, um da überhaupt irgendwie eine Route zu bekommen, hatte sich ein Dokument erstellt, was er genau welche Woche spielt. Und ich fand es damals ein Ticken creepy, muss ich sagen. Ich kann ihn ein bisschen verstehen, weil ich es mittlerweile nicht genauso fahre, aber ich sage mir, ich werde beruflich wahrscheinlich immer mal wieder 3 Spiele spielen müssen. Ne, rein aus beruflichen, finanziellen Gründen. Aber privat möchte ich, glaube ich, kann ich mich, glaube ich, wirklich nur auf ein einziges Spiel richtig einlassen. Und deswegen habe ich mir so eine Roadmap gemacht, dass ich sage, ich möchte, glaube ich, dieses Jahr alle Fallout-Spiele spielen. Das heißt auch Fallout 3 New Vegas, 4 wahrscheinlich auch. Ich werde wahrscheinlich mal eine Skyrim-Pause dazwischen machen oder eine Deus Ex-Pause. Aber das fühlt sich so viel besser an, einfach zu wissen, wenn ich spiele, spiele ich jetzt Fallout 3, mache die nächste Mission, mache den nächsten DLC. Und wenn das durch ist, dann wartet direkt das nächste Spiel auf mich. Weil ich sag dir ehrlich, es ist für mich immer ein super Stress, wenn ich mit dem Spiel durch bin und dann absolut keine Ahnung habe, wo ich jetzt als nächstes hingehen soll. Deswegen, ich werde diesen Plan erstmal weiterfahren.
Ja, ich mag das auch ganz gerne. Das ist auch ein Plan, den habe ich auch in der Vergangenheit öfter verfolgt. Ich habe schon immer so, wie ich es jetzt auch wieder konsequent mache, meine Auszeiten mir genommen aus diesem ganzen Creator-Dasein, wo ich so 2-mal im Jahr für einen Monat einfach mal raus bin aus der ganzen Nummer, wenn es irgendwie geht. Und da habe ich auch schon in der Vergangenheit öfter dann in diesem Monat irgendeine Reihe gespielt. Da habe ich zum Beispiel mal Gears of War 1 bis 4 am Stück durchgespielt und so weiter. Mm. Und das ist wirklich sehr cool. Und aktuell mache ich das Ganze ja auch wirklich auf Twitch oder auch auf YouTube in meinen Streams. Ich habe schon letztes Jahr angefangen, dass ich alle Resident Evil Teile in chronologischer Reihenfolge nach Erscheinungsdatum durchspiele. Und jetzt habe ich auch angefangen, dass ich parallel alle Fallout Teile spiele. Da habe ich jetzt mit dem ersten Teil auch wieder angefangen. Und das ist schon irgendwie cool. Ich mag das total gerne. Zum einen, weil ich tatsächlich auch nicht alle Resident Evil Teile bisher gespielt hatte. Ich habe mich natürlich inhaltlich mit allen auseinandergesetzt, aber gerade so die weirden Spin-offs, die habe ich teilweise nie selber gespielt. Und das habe ich jetzt im Rahmen dieser Reihe zum ersten Mal gemacht. Und das ist schon einfach nochmal was anderes. Das ist eine andere Erfahrung. Die hat mir jetzt inhaltlich nicht viel gebracht, ne, weil ich kannte die Spiele ja. Aber die mal wirklich zu spielen und ein Gefühl dafür zu kriegen und die auch so ein bisschen historisch einordnen zu können, das ist super spannend. Das macht mir sehr viel Spaß.
Dieses Reinseppen, das hatte ich, glaube ich, das einzige Mal überhaupt komplettioniert, als ich mich mit Silent Hill vor vielen Jahren das erste Mal auseinandergesetzt habe. Und bis auf Book of Memories, das ist dieser PSP-Teil, habe ich tatsächlich jedes Silent Hill gespielt und dabei tatsächlich ja auch Silent Hill 4 The Room, was ja so ein bisschen das schwarze Schaf ist, wenn man jetzt mal davon absieht, dass Homecoming und alle modernen Teile wirklich nicht mehr gut sind, also furchtbar sind und 4 da wirklich komplett aus der Reihe schießt. Da war es mir eine Freude mit Sina, die Folge kommt jetzt auch demnächst mal mit ihr über Silent Hill 4 zu reden. Das ist ein super weirdes Spiel, aber ich glaube, ich muss es einfach noch mal gespielt haben. Aber ich finde es nämlich interessant, wenn man sich mit ganzen Reihen beschäftigt, dann zwingt man sich auch mal wirklich solche Titel zu spielen, ne? Wo man sagen würde, ja, ich spiele nur die ersten beiden. Ich würde auch bei Resident Evil, glaube ich, Zero rauslassen, weil alles, was ich darüber gesehen habe, sah wirklich nicht gut aus.
Ja, Zero ist so ein bisschen das schwarze Schaf der klassischen Survival-Horror-Teile. Aber das ist nicht so schlecht eigentlich, finde ich. Das ist wirklich in vielen Aspekten nicht das Beste, das stimmt. Das hat ein paar Entscheidungen getroffen, die waren nicht sehr klug. Ich finde das Gegnerdesign langweilig, dass die Kisten abgeschafft haben und man Items jederzeit ablegen kann, war wie sich dann rausgestellt hat, keine gute Idee, auch wenn es auf dem Papier vielleicht erstmal nach einer sinnvollen Entwicklung klingt. Und ja, das Spiel lässt auch, wenn man es dann wirklich spielt, finde ich, nach dem ersten Drittel, dem Zugabschnitt, das ich wirklich noch gut finde, nach. Aber es ist jetzt, finde ich, nicht schlecht. Es ist immer noch gut. Also, ne, so im wenn es um Survival-Horror geht, würde ich sagen, ist Zero immer noch ein gutes Spiel. Nur eben den hohen Maßstab, den die anderen Survival-Horror Resident Evils haben, den kann es nicht ganz halten. Aber ich würde es jetzt zum Beispiel nicht mit The Room vergleichen in Silent Hill, weil das ist ja wirklich so ein ganz weirder Teil, der komplett irgendwie aus der Reihe fällt, wo auch, glaube ich, sehr viel Kritik von den Fans war, dass sich das nicht mehr wie ein Silent Hill anfühlt und dass man merkt, dass das mal ein anderes Spiel hätte sein sollen und so weiter. Das kann man jetzt über Zero nicht sagen. Das ist einfach nur nicht unbedingt der beste Teil der Reihe.
Das Lustige ist nämlich, Sina hat mir dabei auch geholfen. Das Lustige ist, es gibt diesen Mythos, dass das mal ursprünglich kein Silent Hill hätte werden sollen. Aber interessanterweise hat sich einfach ein Teil vom Team abgespaltet, um ein Silent Hill-artiges Spiel zu machen. Also es wäre schon im Kern ein Silent Hill-Spiel gewesen, es hätte nur nicht so geheißen, bis sie sich dann dafür entschieden haben, den Namen doch drauf zu packen. Und sie hat mir auch nochmal geholfen, rein strukturell das zu checken. Es ist in so vielerlei Hinsicht eigentlich ein Silent Hill-Spiel, es hat nur manche Stellschrauben verändert, aber das aus guten Gründen. Es hat auch so ein paar blöde Entscheidungen getroffen, aber das ist so ein Spiel, das braucht irgendwie die richtige Perspektive und das ist das Problem, wenn man mit einer Silent Hill-Brille dran geht, dann wird man es auf jeden Fall nicht verstehen. Ich find's ganz interessant, die beiden gegeneinander zu halten, also Zero und Silent Hill 4, auch wenn man sie jetzt natürlich nicht unbedingt direkt miteinander vergleichen kann. Das heißt aber, dass du definitiv bei Resident Evil 6 im Stream deine Probleme bekommen wirst, ne?
Oh, das wird so furchtbar, ohne Scheiß. Ich habe total Spaß dabei, auch die weirden und objektiv schlechten Spin-offs der Resident Evil-Reihe zu spielen, weil es historisch interessant ist, weil es teilweise auch lustig ist. Nur vor Resident Evil 6, da graut mir. Weil das auch noch so lang ist. Und das ist so lang und langweilig. Das ist eine furchtbare Kombination. Der Vollständigkeit halber werde ich auch das zu 100% durchspielen. Aber um Gottes Willen habe ich da keinen Bock drauf.
Oh wei, du tust mir jetzt schon leid, ey.
Ja, das wird hart. Nee, aber ich bin so Spielen wie Silent Hill The Room oder Zero, bin ich überhaupt nicht böse, weil ich finde das immer cool, wenn so Publisher was Neues versuchen oder so Entwicklungsteams sich trauen, mal irgendwie neue Ideen einfließen zu lassen. Und manchmal funktioniert's halt nicht, manchmal funktioniert's gut, aber weißt du, wenigstens traut man sich was. Das ist dann oft so eine 50-50-Chance. Manchmal klingt's auf dem Zettel echt gut und im fertigen Spiel merkt man dann, scheiße, war eine blöde Idee. Aber hey, man muss es einfach mal versuchen. Ich meine, sonst hätten wir nie Resident Evil 4 bekommen, ne? Und das ist schon...
Ja, und das ist eigentlich ein schöner Kreisschluss, nämlich wir können über solche Reihen sprechen, die ja fast schon 7 und noch mehr Teile haben und das ist an, glaube ich, ausgestorben, weil heutzutage halt Reihen meistens nach dem zweiten oder dritten Teil sterben. Oder es sind halt eben die Reihen, die man noch aus den 80ern kennt, wie Super Mario oder was auch immer, die sich natürlich heute noch halten können. Oder lass es Final Fantasy sein oder Zelda oder was auch immer, ne? Aber wir werden kein Evil Within 3 mehr sehen wahrscheinlich. Und deswegen, das Ausprobieren hat natürlich Scheitern hat einen Vorteil, weil man dann daraus lernen kann. Wie du schon sagtest, ne, wir hätten nie Resident Evil 4 bekommen, wenn es nicht die davor gegeben hätte. Und genauso auch Resident Evil 7, das dann aus 6 entstanden ist in dem Sinne. Ich werde die Fehler vermissen, weil aus Fehlern kommt auch viel, viel Gutes.
Ja, ja, eben, genau, definitiv. Aber da sind wir wieder so den Kreisschluss zum Anfang der Folge, haben wir hier wieder, dass in der aktuellen Videospiellandschaft keine Fehler mehr erlaubt sind. Nee. Wenn ein Flop passiert, dann ist dein Studio geschlossen und du bist weg vom Fenster. Und das ist halt, glaube ich, so ziemlich der größte Fehler, den man machen kann, weil damit killt man jede Innovation halt sofort. Du darfst quasi nichts mehr riskieren, alles muss komplett der Mainstream-Formel entsprechen, weil sonst bist du raus.
Ach ja, aber weißt du was, wenn wir dann einmal so ein Jahr haben, wo nur noch Schrott erscheint und ich weiß nicht, welches Jahr das sein wird, aber es wird es auf jeden Fall definitiv geben, dann werden wir einfach sagen, nee, wir besprechen kein einziges dieser Spiele, wir besprechen nur alte, tolle, fehlerhafte, aber trotzdem vielversprechende Spiele. Darauf gebe ich dir mein Wort.
Ja, habe ich hier nichts dagegen. Ja, man merkt ja auch, als wir am Anfang noch nur unser Hausaufgabenformat an den Sonntagen hatten, da haben wir eigentlich auch fast nur über alte Spiele gesprochen. Und selten, dass da mal ein neuer Titel dabei war.
Richtig. Das lustige Stray war es dann wieder, der das System so ein bisschen unterbrochen hat. Faszinierend, wie das mittlerweile echt so Identität von uns geworden ist, diese Katze, dieser Kater. wir müssen immer noch über Dogs Life sprechen, by the way. Aber wir haben auch über Umfragen, über Kommentare haben wir auch rausgehört. Ihr hättet wieder Bock auf das Hausaufgabenformat. Und wir hatten das ursprünglich mal so ein bisschen beiseite geschoben, weil das so unglaublich aufwendig ist, weil wir tatsächlich mal wirklich pro Woche unterschiedliche Spiele gespielt haben. Das kriegen wir zeitlich nicht mehr hin, während wie ihr schon gehört habt, wir haben überhaupt mal Schwierigkeiten, privat irgendwas zu spielen. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall möglich wäre, wenn wir, sagen wir mal, wir nehmen uns 2 Spiele pro Monat, dann müsste das schon Sinn machen. Es sind dann eher die selteneren Folgen, aber es sind dann auf jeden Fall auch die Juwelen. Neben den ganz vielen anderen Diamanten, die wir haben.
Das ist auch grundsätzlich eine gute Idee, weil ich habe auch früher schon gemerkt, dass eine Woche zu kurz ist. Wir waren für mein Gefühl oft nicht, oder zumindest die Person, die neu für das zu dem Spiel kam, war oft nicht deep genug drin. Das hat mich schon immer ein bisschen gestört. Eine Woche ist einfach da nicht genug Zeit. Wir haben dann sehr früh angefangen, dass wir viele Spiele aussortieren, weil sie zu umfangreich sind. Und das ist schade. Das macht viel mehr Sinn, wenn wir das zeitlich ein bisschen offener gestalten, damit man wirklich genug Zeit hat, sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Und dann kann man viel coolere Folgen machen. In so einer wöchentlichen Frequenz ist das einfach schwierig und schränkt einen sehr stark ein.
Eternal Darkness hast du zu mir gesagt, ich soll bis Kapitel 6 spielen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich bin dir extrem dankbar dafür, dass du das mitgebracht hast. Ja, wir hören uns beide so ein bisschen an, also wollen wir wieder CCG Classic zurückbringen. Ach ja. Nee, aber. Ja,
nur besser.
Nur besser. CCG Classic, aber besser. Ja, nee. Aber es ist ja eigentlich cool, ne? Man hat so moderne Trends, die wir in unserer eigenen kleinen Entwicklungsschmiede, Podcast-Entwicklungsschmiede fahren, aber trotzdem haben wir natürlich unsere Ursprünge nicht vergessen. Wir stehen in Kontakt mit euch, wir hören auf euer Feedback. Bleibt auf jeden Fall gespannt.
Das stimmt. Dem schließe ich mich an. Hast du, um noch ein Thema aufzumachen, um noch ein Fass aufzumachen
gespannt.
Für die
Willst
Folge.
Du jetzt über Marihuana reden oder nicht?
Nee, das hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt.
Okay.
Das können wir uns für die nächste Folge aufheben. Ich wollte noch mal anschließend an das Thema, das wir gerade hatten mit Innovation und Neuerfinden einer Reihe und so weiter, die Gerüchte zu Resident Evil 9 ansprechen, weil das passt gerade noch ganz gut. Da haben wir gerade schon gesagt, mit Resident Evil 4, mit Resident Evil 7 hat sich die Reihe jedes Mal neu erfunden, auch mit den Remakes, dem Remake von Resident Evil 2 hat ja Resident Evil einen ganz neuen Strang aufgemacht. Und ich bin der Meinung, dass das der Serie sehr gut tut und dass das sehr toll ist, dass die sich immer wieder neu erfinden kann. Auch wenn natürlich immer wieder eine gewisse Fangruppe so ein bisschen ausgeschlossen wird, weil sie eben explizit von einer Generation von Resident Evil Spielen Fan sind. Aber mein Gott, aber die Gerüchte zu Resident Evil 9 sind wild. Sind wild und da sind jetzt schon viele Leute dabei, die jetzt schon sagen, nee, das ist dann für mich nicht mehr Resident Evil. Und ich bin sehr gespannt. Oh, das kann in alle Richtungen gehen. Ich bin sehr gespannt, ob Capcom Resident Evil 6 wiederholt oder eher Resident Evil 7. Man weiß es aktuell noch nicht.
Ich spiele dir
Neuerfindung oder Zerstörung. Mal gucken.
Ich spiele dir die Links gerade aktuell immer zu, wenn ich sie sehe, aber ich lese sie meistens selber nicht. Das bringt mich mal ganz kurz auf den aktuellen Stand. Was ich gehört habe, es könnte auf einer Insel spielen, sagt irgendein Leak.
Aber, okay, davon weiß ich jetzt tatsächlich.
Siehst du, den
nichts.
Hast du noch gar nicht gesehen. Genau, scroll mal hoch. Aber was stand denn in den Sachen drin, die ich dir so geschickt habe?
Also was ich auf jeden Fall. Ah ja, guck mal, ich sehe es gerade. Heute am Tag der Aufnahme um 6.30 Uhr, da habe ich noch Helldiver gespielt. Das habe ich nicht gesehen. Die aktuellen Leaks sind, dass Dragon's Dogma im Grunde. Jetzt pass auf, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Du musst dir das so vorstellen.
Okay,
der
relativ
berühmte Capcom-Leaker Das Golem, der relativ zuverlässig ist, der hat schon viel wirklich korrekt prognostiziert und der hat offensichtlich wirklich irgendwie Kontakte. Oder er kann sehr gut raten, ne? Aber der wirkt schon sehr zuverlässig. Der hat gesagt, dass Capcom immer wieder in so Bulk Greenlight arbeitet. Also die Greenlighten nicht irgendwie jedes Jahr 1-2 Spiele, sondern was die gerne machen, ist, dass die alle 10 Jahre ungefähr sagen, so, wir greenlighten jetzt einen ganzen Haufen von Spielen und die werden parallel entwickelt, weil Capcom macht es anscheinend sehr gerne, dass dann irgendwelche Konzepte und Ideen und Entwicklungen von dem einen Spiel in das andere verschoben werden und das wird umbenannt und das wird zu einem Spin-off und das wird zum Hauptteil und die arbeiten da sehr flexibel und sehr offen, was das angeht. Was anscheinend eine Strategie ist, was für die gut funktioniert. Da arbeiten die Studios sehr viel ineinander und miteinander und dann entstehen sehr viele coole, interessante Spiele. Das hat bisher anscheinend auch immer gut für die funktioniert. Und jetzt 21, laut diesem Leaker, gab es den nächsten Greenlight-Prozess. Und unter anderem waren da eben mehrere Resident Evil-Spiele und Dragon's Dogma 2 mit drin. Und Dragon's Dogma 2 war laut diesen Leaks quasi so ein bisschen jetzt der Prototyp dafür, dass man eine offene Welt in der neuen Re-Engine erstellt. Und auf Basis der Erfahrungen, die jetzt in Dragon's Dogma 2 gemacht wurden, soll jetzt eben auch ein Resident Evil 9 ausgebaut werden. Und das legt quasi nahe, ohne dass es eindeutig ausgesprochen wird, dass Resident Evil 9 eine offene Welt erhält und ein sehr großes, offenes Spiel wird. Und das finden sehr viele Menschen sehr gruselig.
Wir wissen, wo das hinführt, ne? Deadly Premonition hatte auch eine Open World. Das kannst du mir gut, wenn wir ganz ehrlich sind, Resident Evil 4 hatte keine Open World, aber es hatte schon eher eine Welt, ne?
Ja.
Das ist die Frage, vielleicht sollten wir dann mehr über diese Freiheit nachdenken, weil das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Die Frage ist nur, wie ist groß und wird man wirklich Questreihen verfolgen? Also ich kann es mir beim besten Willen gerade nicht so ganz vorstellen.
Ja, für mich passt diese Weiterentwicklung ehrlich gesagt ganz gut, weil wir hatten, finde ich, schon in Village eine relativ offene Welt. Es gab diese vier Stränge quasi, ne, diesen Hub, und aus diesem Hub ging es in vier verschiedene Richtungen, die vier Level, wenn man so will. Man konnte backtracken, man konnte optionale Schätze suchen. Das ging schon so ein bisschen in die Richtung. Das war eine sehr geleitete Welt, aber schon, die hat sich offener angefühlt, wie man das von anderen Resident Evils gewohnt. Genau. Ja. Und der vierte Teil hat das ja tatsächlich mit Nebenquests vom Händler und sowas noch mal ein bisschen ausgebaut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in Resident Evil 9 noch ein bisschen weitergeführt wird. Ich rechne jetzt nicht damit, dass wir wirklich eine wirklich offene Welt kriegen, weil ja auch Dragon's Dogma 2 jetzt nicht diese typische Bethesda-Open-Welt hat, sondern die Map von Dragon's Dogma 2 besteht ja auch aus sehr vielen, sehr breiten Schläuchen, die miteinander verwoben sind. Es ist so ein bisschen ein offenes Netzwerk an Wegen, die man gehen kann, aber ist jetzt nicht komplett offen. Und sowas könnte ich mir wirklich so als Weiterentwicklung der Village und Resident Evil 4 Remake-Formel schon für Resident Evil 9 vorstellen. Das sind jetzt nur meine Spekulationen zu dem Thema, ne? Aber das klingt für mich nach einer logischen Weiterentwicklung und ich stehe dem gar nicht so abgeneigt gegenüber, weil für mich hat das in Resident Evil 4 Remake eben auch mit dem Backtracking sehr gut funktioniert. Und wenn man da, ja, wie soll ich sagen, wenn die nicht zu sehr in Richtung, es ist eine offene Welt, die muss gefüllt werden, also recyceln wir alles 100 Mal, sondern wirklich mehr in jede Begegnung, jedes Backtracking, jede Idee hat irgendwie einen Sinn und einen Wert und eine gute Idee vielleicht auch, dann bin ich da voll down damit. Dann her damit.
Ich verstehe gerade ehrlich gesagt den Unterschied nicht, ne? Weil wenn du sagst, wenn wir jetzt definitionstechnisch an Teil 4 und an Village herangehen, dass es an sich ja eher offenere Welten waren, dann frage ich mich, okay, was soll denn jetzt in 9 sein? Ist die dann quasi größer in ihrer Labyrinthartigkeit? Weil offen, also wenn wir mal wirklich eine Open World haben, wäre es Assassin's Creed, du wirst ausgespuckt und dann kannst, oder sagen wir, nehmen wir Skyrim, du kannst wirklich in jede Richtung gehen und jede Quest annehmen. Also du würdest schon sagen, es ist eine geleitete Open World, weil dann erkenne ich wirklich nicht den Unterschied zu 4 und Village. Dann wird sie vielleicht noch größer sein oder wir werden noch mehr Nebenquests haben. Aber auch darin sehe ich noch keine Open World.
Naja, es ist halt so ein bisschen, ne, der Dragon's Dogma-Vergleich ist da eben wichtig. Dragon's Dogma ist technisch gesehen,
so viel habe ich dann auch nicht gespielt. Ja, aber eben. Ja.
Das ist technisch gesehen eine offene Welt, die besteht aber eigentlich, wenn man mal genau hinguckt, nur aus relativ klar definierten Wegen mit so ein paar Abzweigungen. Ne? Fast so ein bisschen wie klassische JRPGs, dieser Hauptschlauch, der aus vielen Abzweigungen besteht. Und so in die Richtung könnte ich mir das vorstellen. Ich glaube wirklich, es ist, also keine Ahnung, ne? Aber ich denke mir, es wird eher so ein bisschen in geleitete, schlauchige Welt gehen, aber sehr viel offener gestaltet, sehr viel größer und sehr viel mehr Erkundungsmöglichkeiten. Wenn wirklich Dragon's Dogma 2 dieser Pilot war dafür, dann wird es eher in die Richtung gehen. Nicht diese Skyrim-offene Welt, sondern eine große, erkundbare, schlauchige Landschaft.
So. Okay, dann also eher wie die neueren Tomb Raider-Teile.
Ah. Die habe ich wieder nicht gespielt, keine Ahnung.
Okay, aber nee, das meinst du wahrscheinlich damit. Ja, okay, es ist eine und dann führen dich verschiedene Schläuche durch eine größere Welt. Okay, interessant. Ja, ist für mich prinzipiell erstmal egal, weil ich eigentlich wissen will, ob 9 dann jetzt wieder der Action-Teil quasi ist, wenn 7 der unheimliche Teil war, 8 hat mehr Action eingeführt und dann würde mich 10 am meisten interessieren, weil das dann quasi wieder der unheimliche sein wird. Bin ich gespannt. Weiß man wann? 25, 26?
Eher also 25? Tatsächlich, tatsächlich haben die Leaks auch gesagt, hat dieser Dust Golem auch gesagt, dass das schon demnächst vorgestellt wird und aktuell soll ein Januar 25 Release geplant sein, wobei nicht klar ist, ob der Termin eingehalten werden kann. Obviously, ist ja logisch, wie immer. Aber ja, genau.
Also wenn die Leaks stimmen. State of Play jetzt im Mai oder in den Sommershows jetzt im Juni, maybe.
Genau, Summer Games Fest ist jetzt dann auch wieder, ne? Also jetzt die Sommermonate könnten da interessant werden, bin ich gespannt, wenn die Leaks denn stimmen, ne?
Ja, so ein neues Resident Evil kann man immer nehmen. Ich würde mich ja über gute neue Silent Hill-Teile freuen oder über gute neue Horrorspiele, die nichts mit den beiden Reihen zu tun haben, so nach Motto, ich will wieder mehr Buntheit in meinem Spiele-Ensemble haben. Ja, oder wir kriegen noch Resident Evil 1 Remake noch davor. Das kann ja auch gut sein.
Also ich empfehle dir immer noch Signalis. Da hast du ja auch noch mal kurz reingespielt. Ich finde, das ist so ziemlich das beste nicht markenhafte, nicht bekannte Horrorspiel, das wir in den letzten Jahren gekriegt haben. Das kann ich wirklich sehr empfehlen.
Da ist es leider auf jeden Fall diese komische isometrische Perspektive, die es mir irgendwie nicht angetan hat. Ja, ich gehe da auf jeden Fall mit. Und ich belasse es dabei.
Na gut, okay. Na, Schönchen. Hast du noch ein Thema, über das wir heute noch reden wollen, oder heben wir uns den Rest fürs nächste Mal auf?
Wir können uns den Rest und Marihuana gestern gerne fürs nächste Mal aufheben.
Genau, sehr gut. Na, Schönchen, Leute. Dann machen wir für heute Schluss. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich persönlich mag diese Talk-Folgen sehr gerne, wo wir nicht wirklich vorgegebenes Thema haben. Die sind sehr, sehr, sehr spaßig auf jeden Fall zum Aufnehmen. Ich hoffe auch für euch zum Zuhören. Sagt uns das gerne auf YouTube in den Kommentaren oder auf unserem Discord, was ihr davon haltet. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Like, Abo, positive Bewertung, Steady Support, das ganze Programm. Ihr wisst Bescheid. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, Leute.